Da sind wir wieder mit dem Podcast auf dem Weg zur Anwältin. Heute schickst du mich ja an eine Anhörung am Zwangsmassnahmengericht. Und ich habe jetzt gleich, bevor ich gehe, noch ein, zwei Fragen dazu.
Ja, klar.
Und zwar der Ablauf so von der Verhandlung selber. Ich kann mir gerne nachher auch schnell anschauen, aber vor allem habe ich so ein bisschen die Frage, was ist so auch vorher und nachher? Ich treffe ja noch den Klient. Wo treffe ich ihn? Was, wie, wo muss man dort genau machen und sagen?
Also wichtig ist, dass man sich einmal bei der Staatsanwaltschaft erkundigt, wenn der Haftantrag am Zwangsmassnahmengericht ist. Dass man dort dann relativ bald nachher anruft und einen Termin abspricht. Sonst sind die einmal sehr kurzfristig, dass man kaum mehr manövrieren kann. Dann denke ich mich wichtig, dass man darauf besteht, dass der Dolmetscher eine halbe Stunde vorher bestellt, vor der Anhörung, dass man noch Gelegenheit hat, mit dem Klienten nochmal zu reden. Dann hat man nämlich eine halbe Stunde schön Zeit und es ist um das vorbereiten, die Anhörung. Und ich gehe einmal dann nochmal eine halbe Stunde vorher, also eine Stunde vor der Anhörung, einmal als Zwangsmassnahmengericht und studiere dort die Akten. Das ist ja der erste Moment, wo man Zugriff auf die Akten hat.
Ja, genau.
Zumindest zu den Akten, die es vorliegen. Also bin ich eine Stunde vorher dort, studiere die Akten, arbeite vielleicht noch am Plädoyer, die Anhörungsnotizen. Dann bespreche ich mich mit dem Klient und dann findet die Anhörung statt.
Gut. Ich bespreche mit dem Klient, nehme ich an, in der Zelle.
Ja, ja, das findet in einer extra Zelle statt. Also so ein bisschen eine grössere Zelle mit einem Stuhl einmal.
Ja, grosszügig.
ja. Also, gut. Du wirst dann noch staunen, aber du kennst es ja, dass wenn man dann reingeführt wird, hat so eine Trennscheibe. Also das Gericht sitzt hinter einer Scheibe, wie im Hockey, hinter einer Bande. Und man sitzt dann mit dem Klienten auf der anderen Seite. Und unten drüber hat es einen schmalen Spalt, wo man Zeug durchreichen kann. Man hat ein Mikrofon vor sich, ein Tonband läuft mit. Dann zuerst wird der Haftrichter den Klienten befragen. Und dann hat man Gelegenheit zu einer Stellungnahme.
Ja.
Aber die haben wir ja vorbereitet und in unserem Fall jetzt auch vorab eingeschickt. Also mit grosser Wahrscheinlichkeit musst du das dort nicht wiederholen, sondern man wird dich dann fragen, hast du noch Ergänzungen zu deiner Eingabe?
Genau, und das sind die, die ich allenfalls noch habe aufgrund vom Aktenstudium. Die Stunde vorher.
Ja, also in dem Fall haben wir jetzt in meinen Augen gut können antizipieren, was kommt. Aufgrund von dem, was wir aus der Einvernahme erfahren haben. Also geht es mehr darum, allenfalls noch Sachen klarstellen. Zum Beispiel gerade gestern in einer Anhörung habe ich aus den Fragen vom Vorsitzenden gemerkt, es besteht ein kleines Missverständnis und dass man dann einfach auf das hinweist, dass das anders ist.
Ja. Gut. Ja, dann mache ich das.
Ja, sicher. Wichtig ist einfach, dass man auch mit einem klaren Plan dort hingeht und nicht der Klient schwätzt mal irgendetwas und du schwätzt dann irgendetwas, sondern dass der Klient auch weiss, was du wirst bringen und mit ihm abstimmt.
Ja. Gut. Ja, jetzt in dem Fall, wo ich etwas vorbereitet habe, kann ich das auch wirklich gut mit ihm auch schnell ein bisschen durchgehen und ihm erklären, was auch überhaupt ich zum ganzen Thema sage.
Genau.
Dass er weiss, was Sache ist.
Ja, ja. Ich meine, die Leute wissen ja nicht, es geht ja nicht über Schuld oder Unschuld, sondern man schaut da, hat es einen Verdacht? Ja, nein. Ist der Verdacht genug stark, dass man jemanden ins Gefängnis tun darf? Leider wird das sehr schnell bejaht. Also leider vor dem Hintergrund von der persönlichen Freiheit. Aber im heutigen Zeitgeist zeigt man sehr schnell, es ist ein genügender Verdacht. Und dann braucht es ja zusätzlich noch einen Haftgrund. Eine, das kann Fluchtgefahr sein, Kollusionsgefahr, Wiederholungsgefahr, Ausführungsgefahr. Und dann werden einfach die möglichen Haftgründe, die der Staatsanwalt vorbringt, die sind noch zu diskutieren. Und schlussendlich muss man dann noch das Ganze spiegeln, oder wie schwer ist das Delikt, was ist echt, wo man Verdacht hat, was ist eine mutmaßliche Strafe und wie lange darf man vor dem Hintergrund jemanden in Haft nehmen. Und das ist Thema von dieser Verhandlung und das weiss natürlich eine beschuldigte Person nicht per se, also muss man ihr das auch erklären.
Ja, ja klar, sie möchten dann wahrscheinlich oft auch mehr wirklich über Schuld und Unschuld reden, obwohl man überhaupt noch nicht in einem Stadium ist, wo man über den ganzen Vorwurf eigentlich reden.
Ja, oder ich finde es vor allem gegenüber auch den Angehörigen, muss man einmal erklären, nein, er ist nicht im Gefängnis, weil er schuldig ist, sondern die Polizei hat einen Verdacht, der müssen sie jetzt versuchen zu beweisen Und für diese Arbeit haben sie jetzt einmal eine Bewilligung, während 2-3 Monate, je nachdem, eben Beweise zusammenzusammeln.
Mhm.
Und dann schaut man weiter. Gemeinsmund hat man ja die Vorstellung, Gefängnis, schuldig. Das ist ja eine massive Vorverurteilung, die stattfindet, auch im ganzen sozialen Umfeld. Und da muss man halt wirklich Aufklärungsarbeit leisten und sagen, nein, schuldig ist er gar nicht. Es gibt einen Verdacht und der muss sich jetzt zeigen, verdichtet sich der oder nicht.
Mhm.
Da ist ja oder man hat doch einmal, weißt du, in den Zeitungen, dann wird jemand entlassen aus der Haft und dann ein Aufschrei. Was? Nur so kurz Haft? Ja nein, der ist ja nur dein für die Untersuchung. Also wenn er zum Beispiel unschuldig ist oder sagt, wenn er schuldig ist und sagt, ja, ich habe das gemacht, dann gibt es unter Umständen eben keinen Grund mehr, den dort reinzuhalten, weil man ja den Beweis zusammen hat und am Schluss muss das Gericht, das Hauptgericht, das Sachgericht darüber entscheiden, ist er schuldig, ja oder nein, und erst dann hat man die Legitimation, der für die Tat, die er verurteilt wird, ins Gefängnis zu tun und nicht vorher.
Mhm. Genau, wie vorher hat, ist es nicht eine Strafe, sondern eigentlich nur irgendwo ein Schutz von der Untersuchung, dass man die Person vielleicht mal aus dem System rausnimmt, ermitteln und dann nachher muss man das Ganze wieder anschauen. Ja.
Genau, man tut ihn einsperren, weil man nicht will, dass er flüchtet. Man tut ihn vielleicht einsperren, weil man nicht will, dass er Beweismittel manipuliert, verschwinden lässt, auf Zeugen Einfluss nimmt. Man tut ihn einsperren, weil man nicht will, dass er weiter delinquiert.
Mhm.
Das sind Gründe. Und nicht, weil er schuldig ist, tut man ihn inhaftieren. Sondern weil man einen Verdacht hat. Und wenn sich dann der Verdacht via Urteil erhärtet und er verurteilt wird, ja, dann muss er unter Umständen dann ins Gefängnis.
Genau, aber gerade so gut könnte es anders rauskommen.
Ja, genau. Ich glaube, ein Drittel von allen Fällen werden eingestellt.
Ein Drittel?
Würde ich jetzt sagen.
Ja gut, also es macht eigentlich Sinn. Insgesamt, weil eben, man hat irgendeinen Verdacht und dann schaut man das mal an und startet. Aber das heisst überhaupt nicht, dass sich der erhärtet. Also es macht irgendwo schon Sinn, ja.
Ja, es stellt sich dann einfach eine Frage, wenn du 30% der Leute zu Unrecht in Haft nimmst, ob man allenfalls nicht ein bisschen gar schnell ist mit dieser Zwangsmassnahme, weil es ist schon heavy.
Es sind,
was man da den Leuten antut.
Aber wir reden in dem Fall jetzt nur von Verfahren, wo jemand in Haft ist. Von denen werden nachher ein Drittel eingestellt.
Du, ich weiss die Zahlen nicht genau. Nicht eingestellt, aber Freispruch, oder, ja, Einstellung. Oder nicht, ja. Oder, ja. Ich will nicht. Aber es ist eine hohe Zahl. Es ist nicht einfach nur einer von 100.
Ja.
Gut, also ja. Ich hoffe, die Anhörung läuft gut und du kannst uns dann nicht berichten, wie es gegangen ist.
Ja, ich hoffe es auch. Sie rissen mir nicht den Kopf ab. Ich gehe nicht davon aus.